Mit Herzblut und Pioniergeist hat er 3 Innovationen aufs deutsche Finanzparkett gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Freuen Sie sich auf Klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage.
Wir wollen und müssen heute einmal mehr über die größten Fehler der Anleger an den Kapitalmärkten reden, denn gerade im Zuge des Wirecard-Skandals sind viele, vor allem private Investoren, auf dem falschen Fuß erwischt worden. Schwerpunkte des heutigen Podcasts sind daher unter anderem Selbstüberschätzung, mangelndes Fachwissen und durchaus auch selektive Wahrnehmung, Themen, die oft sträflich vernachlässigt werden. Fragen dazu an Karl-Matthäus Schmidt, er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Und wie wir aus schon vielen anderen Podcasts wissen, er kennt sich da aus. Schön, dass du wieder da bist, Karl.
Hallo, Andreas.
Ich habe Wirecard schon angesprochen, das ist natürlich ein unrühmliches Kapitel, was wir da aktuell im Jahre 2020 erleben müssen, denn mit Wirecard ist jüngst ein DAX-Unternehmen in die Insolvenz gegangen. Das ist etwas, was es so noch nie in der Geschichte des deutschen Leitindex gegeben hat. Auch du hast ja nun schon mehr als 30 Börsenjahre auf dem Buckel, Karl. Wie bewertest du denn diesen Krimi, der ja, ich würde fast sagen, filmreif ist?
Ja, da hast du schon recht. Wir werden bestimmt mal eine Verfilmung sehen. Für mich ist das nicht nur ein Wirtschaftskrimi, sondern es ist wirklich der größte Betrug, den ich zumindest mal in meiner Börsenzeit erlebt habe, weil die über mindestens 10 Jahre Anleger getäuscht haben, Wirtschaftsprüfer getäuscht, die Aufsicht getäuscht, Analysten getäuscht. Das ist eigentlich unfassbar, dass sie alle kritischen Artikel, die ja auch erschienen sind, sowie in der Financial Times, aber auch in deutschen Medien, alles wurde weggewischt und man hat diesen Betrug so lange aufrechterhalten. Das zeugt schon wirklich von einer großen kriminellen Energie. Aber zu deiner Frage bezüglich der Aktienkultur, da habe ich vielleicht doch eine andere Meinung. Ich hoffe, dass es vielleicht nützlich ist, und ich bin auch überzeugt davon, dass die Leute endlich aufhören, in Einzeltitel zu investieren oder man könnte fast sagen, zu zocken.
Wirecard, ich will noch ganz kurz dabei bleiben, war ja so etwas wie der Liebling der Privatanleger. Viele sind dem Unternehmen nahezu blind gefolgt und wenn hier und da mal in den Kommentaren was Kritisches zu lesen war, und du hast die Financial Times angesprochen, die da sehr zeitig aufgedeckt hat, wurde man fast beschimpft, wenn man in der Tat versucht hat, auch etwas neutraler der FT zu folgen, Karl. Also dieses blinde Folgen, ist das schon der Anfang vom Ende, wenn man sich in eine Aktie förmlich verliebt hat?
Ja, also definitiv. Ich glaube, dass das den Nerv ganz gut trifft, was du sagst. Denn eine große Liebe, die hat definitiv mehr Schatten als Sonnenseiten. Und ich erinnere mich, dass ich mich auch in die eine oder andere Aktie verliebt hat. Und man hofft dann so, dass es gut wird und endlich das eintritt, was man sich erhofft. Und man lernt diesen typischen psychologischen Anlegerfehler, den sogenannte selektive Wahrnehmung. Du hast dich also übermaßen in einen Wert verguckt und dann neigst du irgendwo alle negativen Meldungen auszublenden. Das heißt, wenn du irgendeine Zeitung durchblätterst, dann steht da irgendwas Negatives über deine Lieblingsaktie und dann blätterst du weiter und freust dich auf die nächste gute Meldung, die du über deine Lieblingsaktie liest. So, und dann passiert eben Folgendes, dass du alles ignorierst, was irgendwo Warnung sein sollte und am Ende stehst du vor einem Scherbenhaufen, wie wir das jetzt eben bei Wirecard gesehen. Also du siehst, Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch sollten für das Privatleben vorbehalten bleiben. Da macht es nämlich auch viel mehr Spaß.
Ja, das stimmt allerdings. Aber Karl, großes Aber. Du hast uns in einem anderen Podcast klipp und klar gesagt, und ich zitiere dich, du hast gesagt, ich liebe Aktien, hast du gesagt. Also du liebst auch Aktien. Was ist denn jetzt der richtige Weg?
Also klar, ich liebe wirklich Aktien, aber auf dem richtigen Weg. Und da darf ich dir sagen, da ist Streuung. Das ist die entscheidende Losgröße. Man braucht also ganz, ganz viele Aktien und da reichen viele eben nicht. Weil manche denken, dass sie mit 20, mit 30 oder auch mit 50 Aktien am Ende eine Streuung haben. Aber ich selber bin in über 10.000 Aktien investiert und da hast du über Regionen, über Branchen, über Aktienkategorien am Ende dann auch eine wirkliche Streuung. Daneben sollte man einen regelmäßigen Risikoausgleich durchführen. Das haben wir ja schon öfters mal besprochen. Das heißt, wenn Aktien gestiegen sind, dann haben sie mehr Gewicht. Dann muss ich es wieder reduzieren, um das ursprüngliche Risiko einzustellen. Und der dritte Punkt ist, dass ich diese Umsetzung mit effizienten und kostengünstigen Produkten machen muss. Und viertens, ich muss eben laufend überwachen und eben gegebenenfalls auch mal meine Produkte austauschen, wenn besser da sind. Aber was du dir merken kannst, je mehr ich Streuung habe, die sogenannte Diversifizierung, desto besser.
Und um es anders zu formulieren, Karl, Finger weg von Einzelwerten, oder?
Unbedingt. Nach wie vor setzen aus meiner Sicht viel zu viele Anleger auf Einzeltitel. Für die ist immer eine Aktieninvestition mit einem Einzeltitel wird es gleichgesetzt. Und ich glaube, der Fall Wirecard zeigt noch mal mehr, wie fatal das eben ausgehen kann. Und wir haben ja nicht nur die Abstürze von Wirecard, sondern du erinnerst dich auch an die Telekom-Aktie oder jetzt die Volkswagen-Aktie während des Dieselskandals oder auch die Deutsche Bank. Und deswegen ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass Anleger nunmehr verstehen, dass es eben eine Grundregel des professionellen Wertpapiermanagement ist, eben niemals so stark auf Einzeltitel zu setzen. Und das hat eben durch den Wirecard-Fall noch mehr seine Berechtigung, weil diese Risiken sind unmöglich zu kontrollieren und potenziell vernichten. Und für diejenigen, die es nicht lassen können mit Einzeltiteln, dann sage ich, dann sollen sie sich vielleicht 5%, maximal 20% des Geldes beiseite tun und da darf man dann spekulieren und vielleicht ein bisschen zocken.
Ja, und das Gute ist ja auch, wenn ich den einen oder anderen Einzelwert habe, dass ich mich dann vielleicht doch etwas ausführlicher mit Börsen und Aktien beschäftige. Das kann ich natürlich auch, wenn ich breit streue und wenn ich in ETFs investiere. Viele wollen sich aber ja so ein Stück weit zurücklehnen, so oft mein Eindruck. Karl, einer der erfolgreichsten Fondsmanager unserer Zeit, Warren Buffett, hat mal gesagt, ich investiere nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodell ich auch verstehe. Deshalb mal diese Frage mit Blick auf sich mit Börse und Aktien beschäftigen. Warum ist es so wichtig, dieses Verständnis zu erlangen, dieses Fachwissen zu bekommen? Und warum haben dann doch alle in Wirecard investiert, obwohl das Geschäftsmodell ja doch alles andere als transparent ist?
Also ich glaube, dass es überhaupt nicht wichtig ist, sich intensiv mit Geschäftsmodellen und Dinge zu verstehen. Ich darf dir vielleicht auch mit einer alten Börsenweisheit kommen. Ein gutes Unternehmen macht übrigens noch keine gute Aktie. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube, wichtig ist, dass man eine Selbsterkenntnis hat, dass man so ein Unternehmen, weil das so komplex ist und so viel unterschiedliche Themen hat, dass man das gar nicht durchdringen kann. Guck, ich glaube, ich kenne mich ganz gut in der Finanzindustrie aus. So, das heißt aber noch lang nicht, dass ich Kurse vorhersehen kann. Du musst nur mal an die Deutsche Bank Kursentwicklung denken. Da lag ich auch oft falsch. So, und deswegen die Botschaft, Einzelrisiken von Einzelaktien, die lohnen sich nicht, weil man eben das gar nicht im Gänze versteht. Lass uns nur die Deutsche Bank, die Manipulation der Zinsraten anschauen oder den Dieselskandal von VW oder auch Wirecard. Also, wenn du für alle Einzelwerte, die du in so einem breit gestreuten Depot führen müsstest, wirklich ein Fachwissen zulegst, dann hast du gut zu tun. Und ich glaube, das ist völlig unmöglich. Und deshalb ist die Erkenntnis aus meiner Sicht eigentlich klar. Beschäftige dich nicht mit diesen Themen, weil du kannst es nicht beherrschen.
Naja, vielleicht nicht im Detail. Und wenn ich dann darf, würde ich dir, Karl, ausnahmsweise auch mal ein Stück weit widersprechen wollen, weil ich einfach sage, naja, egal ob ich jetzt viel, wenig investiert habe, aber so ein Grundwissen, in welche Richtung überhaupt Märkte laufen könnten und wie sich Nachrichten auf Kurse auswirken, siehe Fukushima, als im Nachgang RWE und E.ON deutlich an Boden verloren haben, kann sicherlich nicht schaden. Und von daher würde ich da ganz gerne nochmal auch nachfragen und auch dich mal ein bisschen anbohren wollen. Wie kann man denn jetzt am besten sein eigenes Finanzwissen beständig erweitern? Und da meine ich jetzt sicherlich nicht die Einzelstory und den Geschäftsbericht, den ich wahrscheinlich wirklich nicht verstehe. Da gebe ich dir natürlich recht. Aber wie geht das jetzt am effektivsten, so ein Grundwissen zu erlangen? Wie machst du das? Wie informierst du dich tagtäglich in diesem Informations-Overkill?
Also ich informiere mich wirklich gerne auch über Unternehmen und lese gerne Zeitungen. Man muss sich nur eben bewusst machen, dass das mit meinen eigenen Anlageentscheidungen nichts zu tun hat. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, was eigentlich nützliches Wissen ist und was unnützes Wissen ist. Also das Fachwissen zu den Entwicklungen in einzelnen Unternehmen ist ein gutes Beispiel für mich, für Wissen, was eben mir im Hinblick auf eine sinnvolle Vermögensanlage gar nichts bringt. Also ich brauche jetzt nicht mir überlegen, ob das Daimler-Quartalsergebnis jetzt irgendwelche Auswirkungen auf die Aktienkurse hat. Was ist aber dann nützliches Wissen? Und das ist für mich Beispiele für Fachwissen, wo ich zum Beispiel sagen kann, einmal das Rumprobieren mit einzelnen Aktien bringt eben keine zusätzliche Rendite, sondern viel mehr Risiken als eine breit gestreute Aktienanlage. Das ist also nützliches Wissen. Oder nachgewiesene Nachteile vom prognosebetriebenen Anlagemanagement gegenüber einer langfristigen Durchhaltestrategie. So, und was macht auch Sinn, sich zu beschäftigen, über das Rebalancing nachzudenken, also über diesen Risikoausgleich, oder dass man sich beschäftigt mit Cost-Average-Effekten von Sparplänen. Also das sind Themen, mit denen sollte ich mich beschäftigen, und da gibt's viele tolle Bücher von Professor Weber oder von Dr. Kommer, die man lesen kann. Und was man wirklich nicht lesen sollte, sind diese ganzen Börsenbriefe, denn die wollen nur Auflage machen. Die haben die Auflage im Kopf und nicht die Rendite des Anlegers.
Am ehesten lernt man sicherlich ja auch aus den eigenen Fehlern, und ich denke, die muss man wahrscheinlich auch früher oder später mal machen. Du hast ja vorhin auch so gesagt, mein Gott, in 5%, maximal 20% in Einzelwerten, und dann schaut einfach, was passiert. Das kann sicherlich auch nicht schaden, da einfach sich so ein bisschen Grundwissen anzueignen, Karl. Aber muss man nicht einfach sich schlichtweg auch mal die Finger verbrennen, um am Ende ein erfolgreicher Investor zu werden?
Ja, also das glaube ich definitiv auch. Also das größte Hindernis ist oftmals der Erfolg. Also wer einmal Glück hatte und die richtige Aktie erwischt hat, der ist überzeugt, dass er es drauf hat und ist oft leider gar nicht mehr zu bekehren. Und meine Erfahrung ist, dass Kunden leichter zu bekehren sind, die eben schon mal starke Verluste erlitten haben oder vielleicht sogar auch mal einen Totalverlust, oder die irgendeinem Guru gefolgt sind und dann einen Vermögensschaden hatten. Und manchmal gibt es auch ganz einfache Effekte. Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der wirklich ein erhebliches Vermögen hatte, und der wollte wöchentlich über die Entwicklung der Märkte mit uns telefonieren, was wir auch getan haben. Aber irgendwann hatte er auf einmal keine Zeit mehr, hat so eine neue Beziehung gegründet und hatte keine Lust mehr, sich jede Woche mit seiner Anlage zu beschäftigen, und hat dann uns das delegiert, und dann war zum ersten Mal da sozusagen die Bereitschaft, in ein sinnvolles Konzept zu investieren. Also manchmal sind es die Lebensumstände, die einen zu einem besseren Anleger machen.
Also er ist quasi fließend von der Liebe zur Aktie in die Liebe zu einer Frau gewechselt. Ist ja genau. Vielleicht auch nicht das Schlechteste und auch ein Erkenntnisprozess, Karl. Bei all dem, was du gesagt hast, höre ich immer wieder auch raus, dass die Anleger sich durchaus auch selbst überschätzen oder auch überhöhen und vielleicht gar nicht so richtig glauben, dass sie eben nichts wissen. Also man sollte ja hin und wieder auch morgens aufstehen und sich sagen, hey, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und gerade an der Börse, glaube ich, ist das gar nicht so verkehrt, weil eben halt viele Anleger dort unterwegs sind und glauben, sie seien schlau und smart genug. Hast du mittlerweile verstanden, dass du nichts weißt?
Ja, das habe ich, und das war durchaus auch schmerzhaft, Andreas. Aber auf der anderen Seite haben diese Erfahrungen schon dazu geführt, dass ich, glaube ich, jetzt behaupten darf und kann, dass ich die Börse verstanden habe. Und dazu gehört, dass eben kurz- und mittelfristige Prognosen keinen Sinn machen. Und wenn ich das akzeptiere, dann ist die Börse aus meiner Sicht ganz, ganz einfach und nicht mehr irgendwie so ein Gebilde, wo ich sage, huch, das verstehe ich nicht. Und dazu gehört eben eben, dass die Eigenkapitalverzinsung immer höher ist als die Fremdkapitalverzinsung, dass ich einen langen Atem brauche und Disziplin, dass ich meine Emotionen kontrollieren muss und dem Herdentrieb widerstehen muss, dass meine persönlichen Bedürfnisse und Ziele wichtiger sind als Trends und irgendwelche Glaskugeln und dass ich lieber in die ganze Welt investiere als in eine Wirecard. Und wenn ich das lebe, dann ist eben aus meiner Sicht die Börse ganz simpel und ich habe am Ende auch eine schöne Rendite im Depot.
Naja, wenn es dann immer so einfach wäre, Karl. Aber was führt denn jetzt am Ende zur Selbstüberschätzung? Was ist das aus deiner Sicht? Ist es vielleicht auch eine Mentalitätsfrage und jeder reagiert da auch ein Stück weit anders?
Ja, oft sind das wirklich zufällige Erfolge gepaart mit der selektiven Wahrnehmung, die wir vorhin besprochen haben. Oder man kann das vielleicht auch anders erklären. Warum fühlen sich die meisten Menschen oder Männer für überdurchschnittliche gute Autofahrer? Also das geht ja schon rein statistisch nicht. Und deswegen, wir schreiben, und das ist, glaube ich, ganz menschlich, Erfolge gerne unsere eigenen Fähigkeiten zu. Und für Misserfolge sind entweder andere zuständig oder, soweit nicht vorhanden, missliche äußere Umstände. Also einfach ausgedrückt, Erfolge sind Können, Misserfolge Pech.
So ist es in der Tat oft so, so redet man sich die Welt dann schön. Aber wie kann man das jetzt idealerweise vermeiden, dieses Thema Selbstüberschätzung? Oder vielleicht kann man es sogar ganz ausschalten. Hilf uns, Karl.
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eine klare Erkenntnis hat, dass man versteht, dass man nicht schlauer sein kann als der Markt. Man kann sich ganz einfach die Frage stellen, warum soll ich gerade klüger und cleverer sein als Millionen von anderen Anleger? Denn wenn ich eine Aktie kaufe, gibt es immer einen, der verkauft. Und es ist doch größenwahnsinnig, Andreas, anzunehmen, dass der andere, also der Verkäufer, immer dümmer ist, als ich es bin. Also das kann gar nicht funktionieren. Deshalb, keiner ist schlauer dauerhaft. Nochmal, oder die Zusammenfassung ist für mich, dass also keiner dauerhaft schlauer sein kann als der Markt.
Karl, wie wichtig ist es dabei, auch mal einen Fehler zuzugeben, um es beim nächsten Mal schlichtweg besser machen zu können? Gerade auch wir als Männer, die wir doch, und du hast es gerade im Straßenverkehr angesprochen, doch uns eher da als diejenigen gerieren, die wüssten, wie es geht.
Also ich habe schon Unbehagen, wie du das Wort Fehler verwendest, weil das klingt so, als ging es darum, die richtige Aktie oder Anlage zu erwischen und bei Verlusten hat man eben Fehler gemacht. Verluste können aber auftreten, wenn man keine Fehler gemacht hat und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Information, denn eine gut strukturierte Anlage, die also alle Kriterien erfüllt, die ich aufgezählt habe, wie zum Beispiel die Diversifizierung, die kann natürlich trotzdem fallen und deswegen hast du keinen Fehler gemacht. Und umgekehrt kann aber auch passieren, dass eine schlecht strukturierte Anlage, also sprich eine Einzelaktie, auf einmal Gewinn macht und deswegen ist sie trotzdem eine falsche Anlage, weil irgendwann die Risiken zuschlagen werden. Also Verluste entstehen phasenweise und deswegen sind sie bei einem gut strukturierten Portfolio keine Fehler. Und das ist mir ganz wichtig und gleichen sich eben langfristig aus, sodass ich am Ende doch eine positive Rendite habe.
Trotzdem, ich nehme das Wort Fehler nochmal auf, Karl. Da kannst du jetzt hoch und niedrig springen, denn wir wollen den heutigen Podcast abschließen mal als Beichte des Kirin-Chefs abschließen. Wo ist dir denn jetzt ein Fehler bei der Geldanlage passiert, der dir eigentlich nicht hätte passieren dürfen?
Ich habe das schon mal erwähnt, das war tatsächlich als junger Kerl kurz vor dem Studium eine kanadische Goldmine, die ich gekauft habe. Ich war damals in einer Bank in der Anlageberatung und habe ein Praktikum gemacht und da war so ein ganz cooler Anlageberater, der mir sehr imponiert hat und der hatte also wirklich einen heißen Tipp. Und ich war auch ganz stolz, dass ich diesen heißen Tipp erfahren durfte. Und ja, am Ende habe ich jahrelang in meinem Depotauszug diesen 1 Cent Erinnerungswert gesehen, bis ich mich irgendwann doch durchgerungen habe, diesen wertlos ausbuchen zu lassen. Also ja, man wird aus Fehlern klüger.
Ja, und man sollte keinem heißen Tipp folgen, egal wo er herkommt. Karl-Matthäus Schmidt, Dankeschön für den heutigen Podcast Fehler der Anleger. Und ich denke, das waren sicherlich immer noch nicht alle. Wir werden noch einige besprechen wollen und auch müssen in diesem Podcast mit dem Vorstandsvorsitzenden der Quirin Privatbank AG. Hören Sie immer wieder rein. Freitags gibt's eine neue Folge des Podcasts. Oder natürlich können Sie ihn auch einfach direkt abonnieren. Dann verpassen Sie nämlich keine einzige Folge. Und geben Sie uns gerne auch einen Daumen rauf. Helfen Sie uns, dass wir immer wieder ein kleines bisschen besser werden können. Und mehr Infos zur Bank, weitere Informationen zu möglichen Anlegerfehlern und wie Sie diese vermeiden können, die finden Sie natürlich auf www.quirinprivatbank.de. Und ich sage wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen.
Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl-Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@quirinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank ist Vorreiter der unabhängigen, provisionsfreien Finanzberatung in Deutschland und unterstützt Sie dabei, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen. Sei es der Erwerb eines Eigenheims, eine gesicherte Altersvorsorge oder eine berufliche Auszeit. Denn eine kluge Vermögensplanung ist der Schlüssel für ein sorgenfreies Leben. Wir bieten bezahlbaren Zugang zu professioneller Geldanlage. Digital über Quirion oder persönlich an 15 Standorten. Unser wissenschaftlich fundiertes Anlagekonzept Markt, Meinung, Zinsen investiert frei von Prognosen, breit diversifiziert in renditestarke und kostengünstige Anlageformen wie ETFs, um die Wachstumskräfte der Weltwirtschaft zu nutzen. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.quirinprivatbank.de.